Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, wie das Thema heute heißen soll. Steht noch nicht dran. Willkommen in der Postmoderne. Ich will das jetzt versuchen auch zu erklären, was das Ganze auf sich hat, was das mit uns zu tun hat, auch als Gemeinde und auch im Persönlichen. Am Ende von der Predigt soll es dann auch noch ein paar Bilder geben vom Missionswerk und auch von der Verteilung der ersten Weihnachtspäckchen. Das ist ja momentan im vollen Gange bis in den Januar hinein, bis Mitte Januar etwa werden dann alle Päckchen verteilt. Gut, das dann gegen Ende. Willkommen in der Postmoderne. Was habe ich heute mit diesem Thema vor? Zum einen möchte ich uns sensibilisieren für die Zeit, in der wir als Menschen, als Gesellschaft, ja auch als Gemeinde zu leben haben. Und dann würde ich gern, wenn das gelingt, euch als Ältere, ich zähle mich mal mit dazu, Verständnis erwirken bei euch für die Jungen. Und auch andersherum Verständnis bei den Jungen für die ältere Generation wecken. Und gemeinsam, ob nun alt, älter oder ob nun jünger, dass wir uns gemeinsam vom Herrn Jesus verändern lassen. Und warum das eine und das andere notwendig ist, ich versuche es so nach und nach zu entfalten. Willkommen in der Postmoderne. Ich will versuchen, also zunächst mal dieses Problem zu skizzieren. Dann soll ein Bibeltext auch kommen und dann die Erklärung des Ganzen. Willkommen in der Postmoderne. Wer von euch, also Frage, wer von euch unter 20-Jährigen, jetzt sind ja viele gegangen, aber ich sage es trotzdem, unter 20-Jährigen besitzt einen privaten Snapchat- oder TikTok-Account? Ja, es sind doch einige, schön, freue ich mich, hat sehr gehofft. Jetzt frage ich nochmal andersrum, wer von den Älteren weiß denn, was das ist? Gut, es sind doch auch ein paar Hände, aber nicht ganz so, mittleres Alter. Mir sind schon Leute begegnet, die haben gar nicht gewusst, was das ist. Das was zum Essen, Snapchat, das könnte man ja beinahe vermuten, irgendein gegrilltes Viech oder sowas. TikTok, damit kann man schon eher ein bisschen was anfangen. Ja, und so ist es unterschiedlich. Für die einen ist das absolut lebensnotwendig. Also manche Jüngeren, die werden sich kaum vorstellen können, wie Ältere ohne das bis überhaupt so alt geworden sind. Und Ältere, die werden sagen, wozu in aller Welt brauchen wir sowas? Und da sind wir beim Thema. Willkommen in der Postmoderne. Aber es soll noch weitergehen, noch ein paar andere Aspekte. Was hältst du von folgenden Aussagen? Für dich mag das stimmen, aber für mich gilt das nicht. Wenn ich jetzt fragen würde, so reihum, wer kann mit diesem Satz was anfangen, wer denkt sogar in diese Richtung, dann wird es ganz bestimmt auch so sein, dass eher, wenn überhaupt, also ich hoffe mal, dass vielleicht niemand direkt so reden würde, aber wenn überhaupt, dann würde das wahrscheinlich die jüngeren Generationen betreffen. Für Ältere gilt eher, dass wir das Verhalten mit der Bibel begründen. Also ich kenne das von meiner, also ich bin ja wirklich nicht mehr sehr jung, aber in meiner Zeit war das so, wenn wir als damals junge Leute mit den Ältesten irgendwas zu besprechen hatten, weil wir vielleicht irgendeine Ergänzung hätten oder eine Änderung oder mit irgendwas nicht einverstanden waren und kamen dann mit unserem Anliegen zu den Ältesten der Gemeinde, dann war deren erste Frage, wo ist dein Vers? Und damit haben sie zum Ausdruck gebracht, also ohne Bibelstelle brauchst du gar nicht kommen. Da kannst du gleich wieder gehen. Grundlage dessen, wie wir entscheiden und wie wir auch ein Anliegen begründen sollten, ist die Bibel. Was denkt ihr über den Satz, das war schon immer so? Würde man jetzt wahrscheinlich von der Jugend her nicht erwarten, dass da so ein Satz kommt bei irgendeinem Änderungswunsch, dass dann das Gegenüber oder der Gegenüber sagt, das war schon immer so, es bleibt auch so, ist eher zu vermuten, dass wir als Ältere eher so antworten würden. Warum jetzt immer alles neu und anders, war schon immer so, hat schon hunderte Jahre funktioniert, warum soll man es jetzt anders machen? In Vorletztes. Die Gemeinde plant eine Weihnachtsfeier, also fiktiv, ist ja noch gar nicht so sehr lange her, man kann sich das sicherlich noch erinnern. Die Gemeinde plant eine Weihnachtsfeier. An was denkst du sofort? Möglichkeit 1, wie und wo poste ich das? Oder Möglichkeit 2, Tische müssen gestellt werden, wie viele Brötchen, Wurst, Gebäck wird gebraucht, wer übernimmt den geistlichen Beitrag, wer macht hinterher wieder sauber? Und ihr merkt schon, ist irgendwie auch generationenabhängig. Also du würdest wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, das jetzt posten zu wollen. Also ich würde da auch nicht drauf kommen. Eher die praktischen Dinge, die uns als Ältere da so im Vordergrund stehen, währenddem die Jüngeren ganz automatisch überlegen, wie verbreiten wir das Event, dass also möglichst viele davon erfahren und dann gegebenenfalls auch hierher kommen. So sind also die Vorstellungen völlig unterschiedlich. Willkommen in der Postmoderne. Was ist Postmoderne eigentlich? Das ist die Art, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen, wie wir denken, wie wir Erlebnisse in unserem Leben einsortieren, wie wir es verarbeiten. Das ganze Denkschema unserer Zeit, das kann man eben mit einem Wort zusammenfassen, Postmoderne, also nach der Moderne, die vorhergehende Epoche, die nennt sich Moderne. Jetzt leben wir in der Postmoderne, die aber auch schon sich dem Ende entgegenneigt. Wir werden einfach von dieser Denkrichtung, in der wir leben, werden wir geprägt. Man kann es auch anders formulieren, Geisteshaltung, Zeitgeist auch, da werden wir gleich in der Bibel auch drauf stoßen, weil die Bibel sehr wohl etwas dazu zu sagen hat. Eine letzte Vorbemerkung und dann wollen wir auch den Bibeltext lesen. Und zwar wollte ich nochmal uns dahin führen, das hat also nicht nur etwas zu tun mit den Generationen, dass jüngere Generationen eben so denken und so ticken, automatisch ältere eben ein bisschen altmodischer vielleicht oder einfach nur anders, älter, sondern es hat auch was mit jedem von uns persönlich zu tun, wie wir unsere Weltzeit einsortieren. Und ich möchte das Beispiel Ehe mal herausgreifen, weil der Zeitgeist, wie wir geprägt werden von dem, was um uns herum geschieht, entscheidet darüber, wie wir eben über solche Dinge oder wie wir über alle Dinge in unserem Leben nachdenken und das einsortieren. Am Anfang jeder Hochkultur, ob das die Inkas, die Mayas waren, ob das das Persische Reich war, das Römische Reich, man kann hernehmen, wo auch immer. Am Anfang jeder Hochkultur stand die Ehe und die Familie unter extrem starkem Schutz. In den meisten Hochkulturen war es sogar so, dass Ehebruch unter Todesstrafe stand. Das ist also nicht nur ein Ding der Bibel. Das ist die Bibel, das im Alten Testament speziell für das Volk Israel so festgelegt hat. Es war eigentlich immer so, zu jeder Zeit, in jeder Kultur, am Anfang so unter extrem starkem Schutz gestanden. Und wir müssen in unserem Land und für unser Land gar nicht so lange zurückblättern, bis wo in der BRD Ehebruch noch eine Straftat war. Wäre auch mal interessant, weil, wie ihr vermuten würdet, wann das gewesen sei. Also ich verrate es einfach, bis September 1969, da war ich gerade dann ein paar Monate alt. September 1969 hat der Paragraph 172 Ehebruch als eine Straftat einsortiert und entsprechend wurde das auch geahndet. Je näher das dann an 1969 herankam, desto weniger ernst hat man diesen Paragraphen genommen und eben 1969 dann auch abgeschafft. Aber noch so ein paar Dinge, die dazugehören. Silvana Koch-Merin, eine FDP-Politikerin und Europaabgeordnete, geriet 2011 nicht nur wegen den Plagiatsvorwürfen, die spielten auch eine Rolle, sondern auch wegen angeblicher Vernachlässigung ihrer Mutterrolle in die Kritik. Sie wurde Zielscheibe einer öffentlichen Debatte über die Vereinbarkeit von Familie und politischer Karriere und dies führte zum Rücktritt von allen ihren Ämtern. Ich vermute, dass das in unserer heutigen Zeit, also jetzt 2024, 2025, nicht möglich wäre. Es würde niemanden interessieren, wie ein Politiker sein persönliches Familienleben gestaltet. Christian Wulff, um ein letztes Beispiel noch zu nennen, hat 2012 auch seinen Rücktritt eingereicht, nicht nur wegen seinem Privatleben. Das spielt aber auch eine Rolle. Primär ging es um die Vorwürfe für Vorteilsannahme, aber auch seine Scheidung und sein Privatleben führte zu einer öffentlichen Diskussion über sein Image als Vertreter der traditionellen Werte und eben auch zu seinem Rücktritt. Aber es war nicht der einzige Grund. Was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit uns zu tun? Und bei uns steht ja in Deutschland bald die Wahl an. Und jeder hat so sicherlich seine Vorüberlegungen schon, welche Parteien könnte man wählen oder besser gesagt, was kann man alles nicht wählen. Das ist wahrscheinlich noch das Schlimmere. Es soll jetzt nicht um ein politisches Thema gehen, aber spielt in unseren Überlegungen eine Rolle, dass führende Köpfe von manchen Parteien in lesbischer bzw. in homosexueller Beziehung leben? Es klagt mich genauso an, also im Falle, dass ich überhaupt anklagen will, da will ich eigentlich gar nicht. Aber es sind einfach so Dinge, wo wir merken, dass die Rolle von Familie und Ehe ist in der Gesellschaft nicht mehr besonders geachtet. Und irgendwo hat das Einfluss auf unser Denken und Handeln. Eine Menge an Vorerzählung und Einleitung. Ich wollte euch wirklich in dieses Thema mit hineinnehmen, weil es wichtig ist. Ich hatte eigentlich für heute die Jahreslosung mir überlegt, darüber zu reden. Aber mir wurde das Thema so wichtig und ich habe gedacht, ihr werdet über die Jahreslosung sicherlich noch manchen Vortrag hören. Also deswegen dieses Thema. Ich möchte uns aus dem Epheserbrief was vorlesen, und zwar dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 3 und noch aus dem vierten Kapitel noch zwei Verse hinten dran. Da kommt das mit diesem Denksinn dieser Zeit mehrmals vor. Auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, ausgerichtet nach dem Zeitlauf dieser Welt. Das ist dieses Wort Äon, kann Ewigkeit, Zeitabschnitt oder auch Zeitlauf bedeuten. Nach dem Fürsten des Machtbereichs der Luft, dem Geist, der nun in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir einst unser Leben führten, in den Lüsten unseres Fleisches, wobei wir den Willen des Fleisches und des Denkens taten. Und ich füge aus dem vierten Kapitel noch was hinten dran. Viertes Kapitel, Vers 17 und 18. Dies sage ich also und bezeuge ich in dem Herrn, ihr habt nicht mehr so zu wandeln, wie auch die anderen, die von den Völkern sind, wandeln. In Nichtigkeit ihres Denksinnes, die im Denken verfinstert und dem Leben Gottes entfremdet sind, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und dann ein paar Verse weiter. Vers 22, das sollen wir ablegen, was die frühere Lebensführung betrifft, den alten Menschen, der dabei ist, zugrunde zu gehen, infolge der trügerischen Lüste. Aber erneuert zu werden am Geist eures Denksinns und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen wurde, in Gerechtigkeit und Heiligkeit der Wahrheit. Bis hierher der Text. Wir wollen uns jetzt einige Elemente anschauen, was das Denken unserer Gesellschaft ausmacht, wie die Gesellschaft tickt und an welchen Stellen eben es Berührungspunkte zu unserem Leben gibt als Christen, aber auch als Geschwister einer Gemeinde. Um es nochmal glasklar zu formulieren, ob wir wollen oder nicht, wir werden vom Denken unserer Gesellschaft geprägt. Es wäre schön, wenn wir draußen ein Schild aufhängen könnten, Postmoderne, bitte draußen bleiben. Aber es geht halt nicht. Wir werden tagtäglich durch die Medien und durch allem werden wir davon geprägt, durch unsere Mitmenschen. Bei allem kommt dieser Gedanke durch. Ihr kennt solche Aussprüche in der Werbung wie, das bin ich mir wert. Oder allein zähle ich oder unterm Strich zähle ich, also so Slogans aus Werbung oder aus irgendwelchen Fernsehsendungen. Das ist uns ganz bewusst und das prägt uns, weil man es immer wieder hört. Postmoderne ist ein Frontalangriff auf unseren Glauben. Ich sage es nochmal. Hier ist keinerlei Vereinbarkeit möglich. Postmoderne und das Denken der Postmoderne ist ein Frontalangriff auf unseren Glauben. Vier Dinge möchte ich besonders herausgreifen. Zum einen den Relativismus, der in der Postmoderne oder der die Postmoderne ein Großstück ausmacht. Relativismus statt Wahrheit. Dann als zweites Konsumismus, hat also etwas mit dem Konsumverhalten zu tun. Konsumismus statt Hingabe. Individualismus statt Nachfolge und Bedürfnisorientierung statt Dienst. Also diese vier Dinge im Kurzen möchte ich zu jedem ein bisschen was sagen. Zunächst also geht es um den Verlust absoluter Wahrheiten, also Relativismus statt absolute Wahrheiten. Ich hatte dieses Beispiel schon angeführt, was mir also selbst schon einmal so ging, dass ich zum Ältesten unserer Gemeinde gegangen bin. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da von dem wollte oder ich hatte irgendeine Frage zu seiner Predigt. Irgendwas war das, war was Harmloses. Also ich bin nie ein Revoluzer gewesen, der irgendwie in seiner Gemeinde alles auf den Kopf stellen wollte. Aber es ging um irgendwas und ich hatte da eine Frage und die Antwort von dem Bruder war: Michael, wo ist dein Vers? Und das war für mich ein Stück Lebensschule auch, weil das hat sich ganz tief eingebrannt, weil das eine sehr wichtige Wahrheit ist. Die Bibel spricht in jeden Bereich unseres Lebens hinein und wir tun gut daran, wenn wir auch von der Bibel her in jeden Lebensbereich uns hineinreden lassen, wenn wir von der Schrift her unser ganzes Leben prägen lassen und wenn wir die Bibel fragen, was sie über verschiedene unserer Lebensbereiche denkt und uns dann danach auch richten. Heute ist dann also nicht mehr so sehr, dass man, also ich weiß, dass in eurer Jugend, bin da sehr dankbar dafür, dass ihr schon noch so ein Stück weit tickt. Wir schauen in die Bibel, lassen die Bibel sprechen in unser Leben hinein. So soll es sein, so muss es auch sein. Aber was man sehr häufig hört, und diesen Satz habe ich auch schon gehört, nach einer Predigt, wenn man auch mit manchen noch ins Gespräch kommt, beziehungsweise auch noch mal zu irgendwas gefragt wird, habe ich diesen Satz schon mehrfach gehört, das sehe ich aber anders. Kennt ihr vielleicht auch. Das sehe ich aber anders. Also da kann man durchaus mit Bibeltext kommen und mit einem Bibelvers, der also eine gewisse Wahrheit unterstützt und begründet. Und dann kommt von der Gegenseite aber nicht, Michael, ich habe aber hier eine Bibelstelle, die scheint dem zu widersprechen. Erklär mal, wie das einzusortieren ist. Gilt jetzt das oder gilt das? Nee, so lapidar einfach, das sehe ich anders. Also spielt keine Rolle, was die Bibel als Wahrheit scheinbar oder offensichtlich verkündet. Ich habe einfach eine alternative Meinung und aus die Maus. Oder zweite Möglichkeit, man kämpft mit Bibelversen gegen Bibelverse. Also da hat jemand über einen Bibeltext vielleicht referiert oder einen Bibeltext zu einer Argumentation verwendet und dann wird in der Bibel von vorn nach hinten und hinten nach vorn geblättert, ob man nicht irgendwo einen Bibelvers finden könnte, der scheinbar das Gegenteil ausdrückt. Und dann versucht man mit dem Bibelvers einen anderen Bibelvers auszuhebeln und irgendwie unwirksam zu machen, meist aus dem Beweggrund heraus, den eigenen Standpunkt zu rechtfertigen. Also man lässt nicht mehr die Bibel über das eigene Leben urteilen und lässt sich von der Bibel her auch verändern, sondern man hat seinen eigenen festen Standpunkt und sucht nur, wie man den irgendwie rechtfertigen kann. Verlust absoluter Wahrheiten. Da gehört auch dazu, dass die Wahrheit nicht mehr als Absolutes angesehen wird, sondern dass man die Wahrheit nach Belieben situationsbezogen anpassen kann. Das Ganze, zu dem Ganzen gibt es ein Fremdwort, Kontextualisierung. Das kann man durchaus positiv verwenden. Kontextualisierung ist also einfach ein neutrales Wort, aber es steckt in was Positives dahinter, aber meist wird es negativ verwendet. Kontextualisierung wird meist im Zusammenhang verwendet mit Evangelisation oder mit Bibelaussagen, dass man überlegt, und das ist jetzt der positive Teil, wie kann ich meinen Zuhörern einen Bibeltext oder eine biblische Wahrheit besonders deutlich nahe bringen. Dass es für die Zuhörer wertvoll wird, dass es der Jesus gebrauchen kann, um Menschenherzen zu ändern. Und dann kann ich überlegen, also ganz einfach, habe ich jetzt Kinder vor mir? Sind das Kinder von 5 bis 10 oder sind das schon beinahe Teenies oder junge Erwachsene, irgendwo 12 bis 16 oder sind es vielleicht richtig Erwachsene, die gewohnt sind, auch komplexere Zusammenhänge zu erfassen? Ich muss also überlegen, wer ist mein Gegenüber, was kann mein Gegenüber überhaupt verstehen, dass ich nicht über die Köpfe der Zuhörer hinweg rede, beziehungsweise auch deutlich unter dem Niveau bleiben würde. Also die Informationen anpassen, nicht vom Inhalt, sondern in der Art, wie man etwas darlegt. Das ist durchaus sehr sinnvoll. Oder das, und dazu gebe ich mir Mühe, wenn das der Fall ist, wenn ich irgendwo auch zu evangelistischen Veranstaltungen eingeladen bin, dann beschäftige ich mich auch so, was ist denn in der Stadt, in dem Dorf Besonderes los, wo gibt es Dinge, die Menschen irgendwie besonders interessieren oder beschäftigen. Dass man eben auf Situationen gezielt eingehen kann, die Menschen von dort her abholen kann. Also das ist durchaus positiv. Kontextualisierung, also in den Zusammenhang des ganzen Lebens hinein die Botschaft integrieren. Aber nicht im Inhalt anpassen, sondern nur an die Situation entsprechend anpassen. Wie es der Apostel Paulus gemacht hat auf dem Areopag, der ist dort spazieren gegangen, dann hat er diesen einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott geweiht, und das hat er als Anknüpfungspunkt verwendet, um eine super saubere Predigt zu halten. Kontextualisierung im negativen Sinn ist aber was ganz anderes. Dass man sich auch vorher überlegt, welche Menschen habe ich vor mir, und wie denken die? Wie sind so die Denkmuster? Ja, Postmoderne, wie ist das Denken der Menschen, die mir gegenüberstehen? Und was könnte die abhalten, die Botschaft anzunehmen? Ja, und dann lässt man einfach das weg, was möglicherweise auf Konfrontation stoßen könnte. Wo dann die Zuhörer eine innerliche Abneigung oder eine Abwehrhaltung entwickeln könnten. Das lassen wir dann einfach heraus. Und so wird in vielen Evangelisationen kaum noch vom Kreuz geredet, wird kaum noch von der Notwendigkeit von Buße und Umkehr geredet. Und es wird auch nur noch selten oder vielleicht mal in einem Nebensatz von der Konsequenz dessen geredet, wenn man Gott die Bank vor die Tür stellt, nämlich unterm Strich die ewige Verlorenheit, das Verlorensein, Hölle. Also Kontextualisierung im Negativen, dass man die Botschaft verändert, um möglichst keinen Widerspruch zu erzeugen. Aber dann bleibt vom Evangelium auch nur noch eine Hülse übrig, und dann ist an Bekehrungen, die aufgrund so einer Predigt entstanden sind, muss man dann auch ein Fragezeichen setzen, ist das dann wirklich, dass die Zuhörer begriffen haben, was gemeint ist. Wir leben also in der Postmoderne und wir erleiden, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten schon einen massiven Verlust absoluter Wahrheiten erlitten. Und dann ist die Frage, wie wird mit Menschen umgegangen, die aber irgendwelche Wahrheiten als absolut aber darstellen? Und da spricht man ganz offiziell von dem Fremdwort Toleranzparadoxon. Also die Menschen, die ja allzu tolerant gegenüber jedweder Meinung sind, die werden plötzlich höchst intolerant, wenn es darum geht, dass jemand sagt, so ist es und nicht anders. Toleranzparadoxum, Intoleranz der Toleranten, Andersmeinende werden leidenschaftlich geschmäht und ausgegrenzt. Ich möchte ein Beispiel nennen, ohne jetzt irgendwie Partei zu ergreifen, aber hier in diesem Beispiel ist mir der Papst wertvoll gewesen. Der Papst hat in Bezug auf den Ukraine-Krieg gesagt, das Beste wäre, die Ukraine würde sich an den Verhandlungstisch setzen, dass es sofort zu einem kurzfristigen Waffenstillstand käme und alle an den Verhandlungstisch. Wie hat man den Papst verschrien? Als Putin-Versteher. Fand ich furchtbar. Die Leidtragenden sind die Zivilbevölkerung, ganz gleich, wie man über diese politische Situation und den Krieg denken mag. Aber es wäre allemal besser, die Waffen kämen zur Ruhe. Und dann wird jemand, der seine Stimme erhebt und durchaus was zu sagen hat, ganz einfach von seiner Stellung her in der Gesellschaft und als Aushängeschild für die katholische Kirche, hat er durchaus eine Meinung zu sagen, wird er ausgegrenzt, geschmäht und das ziemlich deutlich auch in unseren deutschen Medien. Also Verlust absoluter Wahrheiten, dass man die Dinge, die eben auch in der Bibel ganz schwarz-weiß und deutlich gesagt werden, dass man es einfach negiert, dass man sagt, das ist deine Wahrheit, so verstehst du das, ich verstehe das aber ganz und gar anders und man absolute Wahrheiten nicht mehr will. Eng damit zusammen verbunden, aber doch in einer Facette anders, ist der Pluralismus. Auch das ist ein Teil der Postmoderne und dieses pluralistische Denken hat eben auch Einfluss auf unser Verständnis, auf unser Denken und letzten Endes auch Handeln. Pluralismus, das heißt, gegensätzliche Meinungen dürfen parallel nebeneinander als Wahrheiten stehen bleiben. Also so nach dem Motto, der Ofenruß ist weiß, der andere sagt, der Ofenruß ist schwarz, du hast recht und ich habe recht. Was in diesem Beispiel mit dem Ofenruß totaler Blödsinn ist. Aber es gab in unserer christlichen Welt, speziell in Deutschland, 2015 im Dezember, einen regelrechten Aufschrei. Zumindest in manchen Kreisen hat man das sehr wohl wahrgenommen und sich massiv dagegen gewehrt. In der allgemeinen Christenheit ist es vielleicht nicht so deutlich geworden, wie das hätte durchaus werden sollen. In dieser Hinsicht nicht besonders positiv und mit Ruhm bekleckert hat sich Michael Diener. Ganz offiziell, deswegen darf ich auch das mit Namen und so weiter nennen, er hat in einem Interview die Welt in dieser Zeitung am 14.12.2015, damals noch in seiner Funktion als Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz und Präses des Pietistischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Folgendes gesagt. Und zwar zwei Teile seiner Aussage. Erstens, und ich zitiere das, ich vermag aus der Heiligen Schrift nicht herauszulesen, dass es einen Auftrag an die Kirche zur Segnung homosexueller Beziehungen und deren Gleichstellung mit Ehe von Mann und Frau gäbe. Da sei er klassisch konservativ, so formuliert er das selbst für sich, also Zitat an der Stelle Ende. Also mit meinen Worten nochmal kurzum, Michael Diener ist überzeugt, wenn man die Bibel liest und das so nimmt, wie es da steht, dann hat die Bibel nichts dafür. Dann befürwortet die Bibel keine homosexuellen Beziehungen, beziehungsweise die Segnung dieser kommt in der Bibel nicht vor. Und soweit ist das eine positive Aussage, worüber ich mich auch freue, weil nach meiner Überzeugung steht es ganz genauso in der Bibel drin. Aber jetzt kommt das Zweite hintendran. Zweitens sagte er, und wieder wörtlich, als Pfarrer habe ich gelernt, anzuerkennen, dass Menschen bei dieser Frage die Bibel anders lesen. Diese Brüder und Schwestern sind mir genauso wichtig wie diejenigen, die meine Meinung teilen. Und das gelte auch für Pfarrerinnen und Pfarrer, die ihre Homosexualität geistlich für sich geklärt haben und sich von Gott nicht zur Aufgabe dieser Prägung aufgefordert sehen. Zitat Ende. Also was Michael Diener an der Stelle sagt, ist seine Meinung aus der Bibel heraus begründet, die Bibel toleriert keine Homosexualität. Gleichzeitig sagt er aber auch, wenn jemand anders mit den gleichen Schriftstellen zu dem Ergebnis kommt, dass Gott Homosexualität sehr wohl segnet, dann habe er, Michael Diener, gelernt, diese beiden Dinge als Wahrheit nebeneinander stehen zu lassen. Und das ist genau das. Der Ofenruß ist weiß, der Ofenruß ist schwarz, beide haben recht. Und das kann natürlich nicht sein. Wenn Gott sagt, dass diese Dinge und auch vor allem die Ausübung ist für mich ein Gräuel, dann kann man kaum annehmen, dass Gott an anderer Stelle das wiederum toll finden könnte. Aber ist ein Thema mal für sich. Der entsprechende Dammbruch hier ist, dass vor 2015 es in der christlichen Welt in Deutschland das nie jemand so formuliert hätte. Du liest den Bibelvers so und kommst zu dem Ergebnis, ich lese den Bibelvers so und komme zum anderen Ergebnis und wir beide haben recht. Darauf wollte ich hinaus. dass man durchaus beim Lesen der Bibel zu einer unterschiedlichen Überzeugung kommen kann. Das ist zumindest in den sekundären Themen durchaus möglich. Und deswegen reißen wir uns nicht gegenseitig den Kopf ab. Da müssen wir Geduld haben miteinander und auch mal die Meinung des anderen stehen lassen. Aber dass man sagt, du hast recht und das Gegenteil, das ist genauso richtig und die Bibel deckt das beides, dieser Pluralismus, das ist das Gefährliche. Und das hängt eben auch oder spielt auch mit dem Verlust der absoluten Wahrheiten zusammen, dass man eben einfach darstellt, ich kann aus der Bibel herausnehmen, was mir gefällt und das auch für wahr halten, was ich hier irgendwie selbst vielleicht sogar hineingelegt habe. Und die anderen müssen das als meine Wahrheit anerkennen. Und man nimmt den anderen das Recht zu sagen, nee, du liegst falsch. Und das, was du hier herausgefunden hast, das deckt sich nicht mit dem Textzusammenhang oder auch nicht mit der Gesamtaussage der Bibel. Und deswegen hat die Bibel Recht und du hast Unrecht. Das verbietet man in unserer heutigen Zeit. Pluralismus, wir müssen einander tolerant begegnen und völlig gegensätzliche Meinungen parallel nebeneinander als Wahrheit stehen lassen. Und das hat es eben zuvor noch nie gegeben. Und das ist das Erschreckende eben in der Postmoderne, dass es auf unser persönliches Denken solchen massiven Einfluss nimmt. Und nun ja, ich sagte das schon, in der allgemeinen Christenheit hat dieses Interview von Michael Diener gar nicht so sehr viel für Aufmerksamkeit gesorgt. Individualismus, und zwar Individualismus statt Nachfolge. Nehm noch mal Bezug auf die Schlagworte, auf diese Sätze, die ich schon gesagt habe, also das bin ich mir wert oder unterm Strich zähle ich. Immer und immer wieder wird in unserer Gesellschaft der Individualismus gefördert, also der Wert gelegt, der Fokus gelegt auf den Mensch in seiner individuellen Entwicklung. Selbstverwirklichung steht im Mittelpunkt. Der Fokus liegt auf den Bedürfnissen, Wünschen und Erfahrungen des Einzelnen. Kennt ihr den Satz, das bringt mir nichts? Und vielleicht sogar im Zusammenhang mit einem Gemeindebesuch, vielleicht in der Bibelstunde, vielleicht dann die extra Gebetszeit, die anberaumt ist, das bringt mir nichts. Und demzufolge, dann brauche ich auch nicht hingehen, wenn mir das nichts bringt. Ich habe den Satz auch schon gehört und Asche auf mein eigenes Haupt schon öfters gedacht, was ja die Vorstufe ist, dass es irgendwann mal über die Lippen kommt. Wir werden einfach von der Gesellschaft und von dem, was uns ringsherum begegnet, so derart geprägt, dass es sich als Gedanken in unser Oberstübchen einnistet und irgendwann auch unser Handeln entsprechend prägt. Dabei ist es doch ganz, ganz anders. Und wenn wir es mal einfach auf den Punkt bringen und fragen, wem muss es denn in der Gemeinschaft gefallen? Muss es da in erster Linie jeden einzelnen von uns Geschwistern gefallen? Muss es da jeden einzelnen, der vielleicht auch als Gast gerne gesehen, auch mal hier reinkommt, muss es dem gefallen? Und zwar alles und jedes und jeder Beitrag und so weiter. Ist es nicht so, dass in erster Linie Gott ein Ja dazu haben muss, was in der Gemeinschaft abläuft und wie wir Gottesdienst feiern? Und ist es nicht als zweites dann ebenfalls wichtig, dass ich in die Gemeinschaft komme mit dem Blick auf andere, auf meine Schwester, auf meinen Bruder und auf dessen Bedürfnisse? Und vielleicht kennt ihr das Denken bei euch selbst. Also wir haben in unserer Gemeinde eine ganz liebe Schwester, also man muss sich sehr viel Mühe geben, um die auch lieb zu haben. Das ist ja immer so Sympathie, Antipathie, den einen mag man mehr, den anderen weniger. Aber das ist eine Schwester, wenn die nicht von allen bebauchpinselt wird, dann war es für sie keine schöne Versammlungsstunde. Und dann kann es eben auch sein, dass sie mal einen Monat lang nicht kommt. Und dass es dann auch sagt, also ich bin nicht gekommen, weil, also damals an dem und dem Sonntag, Also da hat mich ja, sich ja überhaupt niemand weiter um mich gekümmert und irgendwas. Und ich hatte mich keiner angerufen, wie es mir überhaupt geht und sonst was alles. Das Seltsame ist nur, dass sie auch niemand anruft, geschweige denn mal einlädt oder mal nachfragt zu jemand anderen, wie geht dir's? Also dieses Drehen ums eigene Ich. Ja, wenn jeder an sich denkt, ist dann alle gedacht. Ne? Das ist so das Motto unserer Zeit, auch wenn es mal so ein bisschen flapsig ausgedrückt ist. Die eigenen Bedürfnisse und Wünsche stehen im Mittelpunkt. Das ist Individualismus. Und nochmal, das ist ein Frontalangriff auf unseren christlichen, von der Bibel her geprägten Glauben. Konsumismus, das ist letzten Endes nichts anderes als Götzendienst. Was ist Konsumismus? Hier geht es darum, dass man die eigenen Bedürfnisse im Mittelpunkt sieht, also Bedürfnisorientierung, nur die eigenen Wünsche sieht, was brauche ich, was tut mir gut, und im Speziellen beim Konsumismus diese Bedürfnisse dadurch stillt, dass man kauft und kauft. Also in der Psychologie nennt man das dann Kaufsucht, sicherlich gibt es noch einen Spezialbegriff dazu. Kaufsucht als Ersatzbefriedigung für das Loch im Herzen, was nur der Herr Jesus stillen kann. Ich lese mal was vor, was Platon dazu gesagt hat, ein zweiteiliges Zitat, wobei ich mir bei dem zweiten Zitat nicht so ganz sicher bin, ob es wirklich von ihm ist, aber ich habe es halt so gelesen. Platon hat einmal gesagt, der Mensch sei wie ein zerbrochenes Gefäß, das sich nie füllen lässt. Die Sinne mögen sich an Genüssen überessen, die Seele bleibt doch immer unbefriedigt. Alle Welt trägt einen Wunsch mit sich, viele Wünsche, eine Unendlichkeit von Wünschen. Noch ein Gläschen, noch ein Stück Kuchen, das ist jetzt der Punkt, wo ich mir jetzt nicht so sicher bin, ob der Platon Kuchen gegessen hat, aber sei es wie es sei. Noch ein Kuchen, noch ein Blick, noch ein Wort, noch ein Kuss, noch ein Buch, noch eine Reise. Mehr und immer mehr. Der Mensch denkt immer, mit ein wenig mehr hätte er dann genug, aber immer wünscht er dann noch mehr. Und ich denke, wenn wir in unser Leben hineinblicken, dann ist der eine vielleicht nicht ganz frei davon, andere hat vielleicht noch ein bisschen mehr Probleme damit, aber wir kennen das alle, dass man einen Wunsch hat, muss ja gar nicht kein schlechter Wunsch sein, dass man auf diesen Wunsch hinzusteuert, vielleicht muss man ein bisschen sparen, um diesen Wunsch sich erfüllen zu können. Und dann ist es soweit, dann kann man sich diesen Wunsch erfüllen. Und was ist dann kurz danach? Das ist alles weg. Ist die Freude, ja, vielleicht ist an irgendeiner besonders wertvollen Sache schon noch eine Zeit lang Freude da. Aber dann orientiert sich der alte, verlorene Mensch wieder an einer neuen Idee, die man dann, auf die man zusteuern könnte, um von dort her dann Bedürfnisbefriedigung zu erhalten. Bedürfnisorientierung im Persönlichen, es gibt aber auch noch Bedürfnisorientierung in der Gemeinde. Dass dann eben Geschwister der Gemeinde, weil sie sich vielleicht nicht so im Zentrum fühlen, wie sie das gern wollen, dass sie meinen, ich werde nicht genügend beachtet, ich werde nicht gesehen, ich werde übersehen, meine Wünsche, die werden nicht beachtet. Es fragt kaum einer nach mir, ich suche mir eine andere Gemeinde heraus. Oder dass man einfach sagt, die Gefahr könnte vielleicht bei Jüngeren sein, wobei ich so dankbar bin über eure Jugend, über euch, ihr jungen Leute, wirklich. Ich freue mich so sehr über euch, dass ihr nicht diesen charismatischen Gedanken nachrennt. Aber ich habe das schon oft gehört, wenn ihr in Bezug auf, als Anfrage an die Ältesten, wenn ihr nicht das erlaubt und das uns macht, eine Lichtshow vorn, ein großes Schlagzeug und große Lautsprecher und alles Mögliche, wenn ihr das nicht macht, gehen wir. Und es gibt Gemeinden, die auf diese Weise zerbrochen sind, dass sie die Wünsche nicht befriedigt bekommen haben und dann sind die Jugendlichen gegangen, eben irgendwo anders, wohin, wo diese Dinge eben vorhanden sind. Bedürfnisorientierung, spielt es eine Rolle noch, was Gott will? Oder geht es nur darum, was mir gefällt? Könnte es vielleicht sogar sein, dass die ein oder andere Musik Gott gar nicht so direkt gefällt? Und ich habe das in eurer Mitte schon einmal zitiert aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 13. Dort sagt der Herr Jesus, dass er in der Gemeinde mitten unter uns Gott singen will. Also mit uns zusammen möchte der Herr Jesus Gott singen. Spielt es da eine Rolle, dass wir überlegen, was für Lieder könnte der Herr Jesus wohl heraussuchen wollen? Nun nochmal, also in eurer Gemeinschaft bin ich so sehr dankbar, dass ich über dieses Thema kaum sprechen muss, weil ihr das sehr toll macht. Ein gutes Miteinander zwischen Jung und Alt. Ich bin da so unendlich dankbar dafür, dass das so ist. Aber der Satan versucht ja immer, Dinge, die gut laufen, die gut sind, eben auch kaputt zu machen. Deswegen ist es trotzdem immer Vorsicht geboten. Falsche Verehrung Gottes im Gottesdienst, gibt es das überhaupt? Also nicht nur beim Thema Musik, sondern insgesamt überhaupt. Ja, das gibt es tatsächlich. Wegen der Kürze der Zeit reiße ich es nur an, denn ich will auch zum Schluss kommen langsam. Aber Nadab und Abihu waren zwei Älteste von insgesamt 70 Ältesten in Israel damals, nach dem Auszug aus Ägypten. Um die Bedeutung mal noch herauszustellen, wenn man einer von diesen 70 Ältesten war. Also ich weiß nicht, ihr habt ja hier drei Älteste, vier, also verantwortliche Brüder sind es einige. Und ihr seid eine Gemeinschaft, 100, 120 Geschwister, ungefähr, Pi mal Daumen, ja, ein bisschen weniger, gut. In Israel war das Verhältnis, dass auf 36.000 Menschen ein Ältester kam. Also es waren 2,5 Millionen Volk und es waren 70 Älteste. Das heißt, einer auf 36.000. Jetzt kann man ungefähr erahnen, was für eine besondere Person das war. Den hat man nicht jeden Tag zu Gesicht bekommen, auch nicht jede Woche beim Gottesdienst. Und wenn man dann so einen Ältesten mal zu Gesicht bekommen hat, vielleicht sogar, dass da einer mal mit einem geredet hat, das war sowas ganz Besonderes. Man hatte Hochachtung vor diesen Ältesten. Und man wurde auch nicht Ältester, weil, also weiß nicht aus welchen Gründen heraus, also da gab es schon ein Auswahlverfahren, wo letzten Endes Gott dahinter stark. Und dann Ältester sein zu dürfen für dieses große Volk, war eine besondere Adelung, eine besondere Herausstellung. Ich erzähle das deswegen, dass wir kein falsches Bild von Nadab und Abihu bekommen. Sie gehörten zur Elite Israels und das im besten Sinne. Und sie hatten wirklich die Verehrung Gottes als ganz zentralen Wunsch in ihrem Herzen. Und trotzdem machen sie diesen einen Fehler. Und dann gehen sie hin mit Räucherpfannen, um Gott etwas darzubringen, zu räuchern und haben vorher das Feuer, also dieses Räucherwerk angezündet mit Feuer, was nicht vom Altar stammte. Weil diese ganze Opferungen, weil das alles hochheilig war, hat Gott den Altar selbst entzündet. Der durfte nie ausgehen und man hat immer mit dem Feuer vom Altar was Neues angezündet, eben Räucherwerk. Das war aber bis zu diesem Zeitpunkt im 3. Mose 10, Vers 1 noch nicht unmittelbar als Befehl ausgegeben. Also bitte nur mit Feuer vom Altar irgendwelches Räucherzeug anzünden. Man konnte das einfach aus den Vorgaben und aus der Heiligkeit Gottes schließen. Aber es gab keinen unmittelbaren, direkten Befehl, so und nicht anders. Nadab und Abihu, sie zünden das Feuer an mit irgendeinem Feuer von irgendwo, gehen ins Heiligtum hinein und sterben dort. Es waren keine Verbrecher, die Gott dorthin gerichtet hat. Das waren keine gottlosen Leute, die Gott dort sterben lassen hat. Es waren Leute, die ein brennendes Herz für Gott hatten. Und trotzdem, sie haben Gottes Heiligkeit missachtet. Also ich werde keinesfalls den schwarzen Peter Gott zuschieben. Gott hat in seiner Heiligkeit so handeln müssen. Aber bewegt das noch was in unserem Herzen? Ist es uns egal, wie wir hier zur Gemeinschaftsstunde kommen? Mit welchen Wünschen wir hierher kommen? Ist uns das gleich? Gott hat sich nicht geändert. Wir haben uns das ja heute, Hebräer 13, Vers 5, uns angeschaut. Gott ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Da habe ich doch schon sehr viel mehr erzählt. Ich liebe diese alttestamentlichen Geschichten. Eins noch von den vielen, die hier stehen, Ussa. Ussa ist ein Mann, von dem wir sehr wenig wissen. Wir wissen aber, er hat ein gutes Motiv. Die Bundeslade geriet ins Schlingern, weil die Kühe, die den Wagen zogen, wo die Bundeslade drauf standen, und vielleicht wäre sie im nächsten Moment runtergerutscht vom Wagen. Und Ussa greift hin, um die Bundeslade zu stabilisieren. Und er fällt dort tot um. Der König David, also das Ganze kann man nachlesen im 1. Buch Chronika, Kapitel 13, und im 15. Kapitel, Vers 13, lesen wir, wie David die Sache aufarbeitet und in einem Fazit zusammenfasst und sagt: Wir haben Gott nicht nach der Vorschrift gedient. Gott hat es ganz genau gesagt, wie es zu machen ist. An Stangen muss die Bundeslade getragen werden. Dann hätte es keine Kühe gegeben, keinen Wagen, der auf der holprigen Straße hin und her springt. Da wäre das ganze Problem nicht entstanden. Wir haben ihn nicht nach der Vorschrift gedient. Nun ist es ja wirklich so, dass wir im Neuen Testament keinen detaillierten Ablaufplan haben, wie eine Gemeinschaftsstunde oder wie ein Gottesdienst am Sonntag aussehen muss. Aber wir haben den Heiligen Geist und er will die Dinge so ordnen und so miteinander bestimmen, dass es Gott Freude macht. Und deswegen tun wir gut daran, auch bei Planungen vom Gottesdienst, dass wir den Herrn Jesus fragen, ob es nach seinem Willen ist, ob es ihm recht ist. Zusammenfassung, ganz kurz, fehlt noch ein ganz wichtiger Teil. Was machen wir denn jetzt nun mit der Misere? Wir werden also beeinflusst von der Postmoderne, von früh aufstehen bis abends zu Bett gehen. Und was machen wir denn nun jetzt? Gottes Wort ist sehr deutlich. Der Apostel Paulus sagt im 2. Korinther 10, Vers 5, dabei stürzen wir Vernunftsschlüsse und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen in den Gehorsam Christi. Also zunächst wird hier in diesem Vers deutlich, Gott hat einen Anspruch an uns und Gott möchte unbedingt, dass wir unser Denken auch unter Christus unterordnen und dass wir uns nicht einfach prägen lassen von unserer Gesellschaft, sondern dass wir da in irgendeiner Form gegensteuern. Das ist keine liebevolle kein liebevoller Hinweis oder irgendwie eine Idee, die Paulus hat, sondern es ist ein Befehl, es ist ein Imperativ. Ihr sollt eure Gedanken unter die Zucht Christi bringen. Man könnte jetzt viele Tipps geben, wie man eben ein anderes Denken bekommt, aber die hätten alle eins gleich, nämlich sie funktionieren nicht. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie wir unser Denken so umprogrammieren lassen können, dass es dem Herrn Jesus gefällt. Also weg von dem Denkmuster unserer Gesellschaft, unserer Postmoderne, hin zum Denken, wie denkt denn Gott? Was erwartet Gott von uns? Und diese einzige Variante, wie das funktioniert, ist Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Ich würde gerne für mich und auch für euch das anders sagen, weiß nicht, unter das Kopfkissen legen oder irgend sowas. Aber wir müssen uns prägen lassen vom Wort Gottes. Und deswegen ist das, war mir dieses Thema für den Anfang des Jahres so wichtig. Es gibt etwas, was wir uns alle gemeinsam, ihr und auch ich, was wir uns ganz neu vornehmen können für das neue Jahr, nämlich regelmäßig uns vom Wort Gottes prägen lassen. Dabei spielt es in erster Linie nicht die ganz entscheidende Rolle, wie viel das jetzt pro Tag sein soll. Ob das ein Abschnitt ist, ob das ein Kapitel ist oder ob das mehrere Kapitel pro Tag sind. Das muss jeder und darf jeder selber entscheiden. Je mehr sicherlich, desto besser darf das auch sein. Das Wort Gottes will uns in unserem Denken prägen. Und wir sollen uns prägen lassen. Aber wichtig ist die Regelmäßigkeit. Ich wünsche uns das ganz sehr, dass wir uns dazu entscheiden, weil das geht nicht von allein. Das überfällt uns nicht wie ein Schnupfen im Januar, sondern dazu muss man sich bewusst entscheiden. Ich will mich prägen lassen durch Gottes Wort und will dem Denken von Gott näher kommen. Und die alten falschen Denkmuster, die will ich nach und nach loswerden, eben indem ich sie ersetze durch die Denkmuster Gottes. Ich nenne noch einmal diese vier Dinge: Relativismus statt Wahrheit, Konsumismus statt Hingabe, Individualismus statt Nachfolge, Bedürfnisorientierung statt Dienst. Postmodernes Denken ist ein Frontalangriff auf unseren Glauben. Ich wünsche uns das ganz sehr, dass wir tapfer gegensteuern und uns vom Wort Gottes her prägen lassen, damit es in unserem Leben anders wird. Denn was jetzt ist, das können wir nicht ändern, aber wir haben, zumindest solange wie uns der Jesus hier lässt, auch das neue Jahr in unserer Hand. Möge der Jesus uns dabei Gnade und Hilfe schenken.